Liebe Gemeinde, wir haben es gerade gehört und wir haben es auch gesungen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sind große Worte, liebe Gemeinde. Ich glaube, man kann gar nicht höher greifen, wenn man über Jesus und seine Bedeutung für uns Menschen sprechen will. Und das gehört ja auch zu unserem Bekenntnis, dass Jesus genau das für uns ist, Weg, Wahrheit und Leben. Er ist der Weg zu Gott, er ist die Quelle des Lebens, er lässt uns zur Wahrheit finden und er stillt unseren Lebensdurst. Und wahrscheinlich werden wir alle als Christen schon Erfahrungen gemacht haben, die diesen Satz ganz dicke unterstreichen und die deutlich machen, ja, genau so ist es, so habe ich es erlebt. Wunderbar. Aber vielleicht ist es Ihnen in Ihrem Leben auch schon einmal so gegangen, dass Sie gedacht haben, ja, das bekenne ich, ich glaube das auch, dass Jesus den Lebensdurst wirklich stillt. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin und so in mich hineingucke, dann finde ich da eigentlich gar keine so sprudelnde Quelle, sondern eher vertrocknetes und unfruchtbares Land. Und ich merke, Glauben und Leben, das klafft bei mir manchmal ganz schön weit auseinander. Die Frage, die sich mir stellt und über die ich heute Morgen gerne mit uns nachdenken möchte, ist, wenn es zu so einem Auseinanderdriften von Glauben und Leben kommt, muss es dann dabei bleiben? Oder kann mein Glaube auch wieder mehr Bodenhaftung bekommen? Und wenn ja, wie kann das geschehen? Wie kann das, was ich glaube und bekenne, in mein Leben hineinkommen, in mir lebendig werden, sodass ich dann nicht nur glaube, sondern es auch ja, am eigenen Leib oder mit dem eigenen Leib erfahren und spüren kann, dass Jesus die Quelle des Lebens ist. Denn davon gehe ich aus, das, was Jesus sagt, das gilt. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber dieser Satz ist für mich irgendwie so wie ein riesiger Scheck über eine große Summe Geld. Und so ein Scheck muss erst einmal eingetauscht und in kleine Münzen gewechselt werden, damit man damit überhaupt etwas anfangen kann. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was dieser Satz ganz konkret sozusagen eingetauscht in kleine Münze bedeuten kann, das macht für mich eine Geschichte deutlich, die wir ebenfalls im Johannesevangelium finden. Und das finde ich übrigens interessant. Im Johannesevangelium finden wir nicht so nur so hohe, steile theologische Sätze, sondern das Johannesevangelium führt uns geradezu meisterhaft immer wieder vor Augen, wie gerade diese scheinbar abstrakten theologischen Aussagen auch ganz praktische Bedeutung für unser Leben bekommen können. Und genauso auch in dieser Geschichte, die ich als Predigtext heute gewählt habe. Sie steht im 4. Kapitel des Johannesevangeliums und erzählt die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Hören wir zunächst einmal auf die Geschichte.
Jesus musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar. Es war aber dort Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr, Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Jesus antwortete und sprach zu ihr, Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um es zu schöpfen. Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und sie wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte niemand, was willst du oder was redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm.
Liebe Gemeinde, eine Frau begegnet einem ihr zunächst völlig unbekannten Wanderer am Jakobsbrunnen. Und schnell wird das alltägliche Wasserschöpfen zum Anlass, über ganz tiefgreifende Lebensfragen zu sprechen. Über Lebensdurst und wie man ihn stillen kann. Und wenn man das Gespräch der beiden verfolgt, dann fühlt man sich fast so ein bisschen an eine Evangelisation erinnert. Eine Frau hört etwas von lebendigem Wasser, davon, dass Jesus den Lebensdurst stillt, dass er Leben in unerschöpflicher Fülle schenken kann. Ja, es erinnert mich ein bisschen an eine Evangelisation und man hört jetzt geradezu die Aufforderung, vertrau Jesus dein Leben an, dann stillt er deinen Lebensdurst und er gibt deinem Leben Sinn und Ziel. Und es geschieht dann ja auch tatsächlich das, was sich jeder Evangelist sehnlichst wünscht. Die Frau bittet Jesus, gib mir davon, gib mir dieses lebendige Wasser. Und liebe Gemeinde, das ist jetzt für mich der springende Punkt in dieser Geschichte, der Punkt, wo wir aufmerken sollten. Denn Jesus macht jetzt nicht das, was wir vielleicht alle erwarten. Er sagt nicht, Halleluja, toll, dass du den Weg jetzt hier zu mir gefunden hast. Klasse, dass du dich jetzt für mich entschieden hast. Ich bete jetzt noch mit dir und dann kannst du getrost und in Frieden nach Hause gehen. Sondern Jesus sagt, geh und hole auch noch deinen Mann dazu. Und ich bin mir sicher, Jesus weiß sehr genau, er ist sich sehr bewusst, dass er mit dieser Frage die zentrale Lebenswunde dieser Frau berührt. Ja, man muss ja kein Prophet sein, um zu ahnen, dass diese Frau nicht ohne Grund, anstatt wie alle anderen Frauen auch in den kühleren Abendstunden, sondern in der Mittagshitze Wasser holen geht. Und auch Jesus gegenüber möchte sie ihr Lebensdilemma lieber verschweigen. Aus Angst, verachtet zu werden, aber vielleicht auch, weil das Thema natürlich sehr schambesetzt für sie ist, sagt sie, ich habe keinen Mann. Und sie ahnt nicht, dass sie mit dieser Notlüge die zentrale Wahrheit ihres Lebens ausspricht. Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, sagt Jesus. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. So hatte sie es noch nie gesehen. Aber jetzt, wo es ausgesprochen war, sie hatte zwar viele Beziehungen zu Männern, aber keine, wo sie wirklich sagen konnte, du bist mein Mann und ich deine Frau. Auch der jetzige Mann gehört nicht wirklich zu ihr. Ihr Lebensdurst, ihr Durst nach Liebe, nach Zärtlichkeit, ihr Durst nach einer wirklichen Beziehung, in der sie selbst sein kann, ist auch jetzt bei diesem neuen Mann nicht gestillt. Jesus legt den Finger auf die größte Wunde in ihrem Leben, die sie vor ihm, aber vielleicht auch vor sich selber lieber zu verbergen suchte. Jesus legt den Finger in die Wunde, allerdings nicht, um diese Frau jetzt zu verurteilen, um sie abzuwerten oder gar bloßzustellen, sondern damit sie erkennt und versteht, was geht eigentlich in meinem Leben schief. Dass aber auch das sehr schmerzhaft sein kann, das zeigt jetzt die Reaktion der Frau. Sie weicht ja zunächst aus, indem sie wieder auf eine abstrakte theologische Ebene geht und Jesus in ein Gespräch über den wahren Glauben verwickeln möchte. Wir kennen das vielleicht, wenn jemand uns mit einer sehr unangenehmen Wahrheit konfrontiert, selbst wenn das in so guter Weise geschieht, wie Jesus es hier tut. Wie wäre es denn bei Ihnen, wenn Ihnen plötzlich bewusst würde, mein Mann ist gar nicht mein Mann oder meine Frau ist gar nicht meine Frau. Man muss dazu keineswegs ein Ehebrecher sein oder unverheiratet zusammenleben. Auch in einer äußerlich intakten Ehe kann dieser Satz durchaus zutreffen. Dein Mann ist nicht dein Mann. Deine Frau ist nicht deine Frau. Die meisten Ehen scheitern daran, dass die Partner es nicht schaffen, füreinander Mann und Frau zu sein. Sondern im Laufe der Jahre kann eine Ehe immer mehr den Charakter zum Beispiel einer Eltern-Kind-Beziehung bekommen. Eine Frau, die immer nur gibt und gibt und gibt, wird auf Dauer dem Mann wie eine Mutter erscheinen. Und ein Mann, der immer nur den Versorger spielt und immer nur gibt und gibt, bekommt auf Dauer für die Frau immer mehr die Züge eines Vaters anstatt eines Ehemannes. Es kann sein, dass man sich zunächst sogar ganz gut mit dieser Rolle zurechtfindet und dass man damit zufrieden ist mit dieser Rollenverschiebung. Etwa deswegen, weil man vielleicht mit der Kindrolle, die man in der Beziehung übernommen hat, viel besser zurechtkommt als mit seinem Mannsein oder mit seinem Frausein, weil es da nämlich irgendwo schwierig ist und hakt. Aber irgendwann kommt dann der Frust. Irgendwann kommt der Punkt, da merkt man das, da spürt man, da läuft etwas aus dem Gleichgewicht. Da ist etwas nicht in Ordnung. Und dann wächst die Unzufriedenheit und dann sehnt man sich nach dem richtigen Mann, der man eine richtige Frau sein kann. Oder man sehnt sich nach der richtigen Frau, der man ein richtiger Mann sein kann. Und was liegt dann näher, sich nach einem anderen oder nach einer anderen umzusehen, um sich da dann zu holen, was man zu Hause nicht bekommt. Nur weil das Ganze unbewusst abläuft, wiederholt sich in der Regel mit dem neuen Partner die gleiche Geschichte wie mit dem alten. Und zwar so lange, bis man mit der Wahrheit konfrontiert wird und sich mit der Wahrheit konfrontieren lässt und anfängt, darüber nachzudenken. Wie kommt das eigentlich, dass meine Beziehung so in die Schieflage geraten ist? Dass ich in der Beziehung zu meinem Ehepartner vielleicht die Rolle des Kindes oder die Rolle des Papas oder der Mama übernommen habe? Und erst dann, wenn sozusagen jetzt die Wahrheit auf dem Tisch liegt, dann kann sich auch etwas verändern in meiner Beziehung. Vielleicht denken Sie jetzt, okay, jetzt hör auf. Genug in Ehegeschichten rumgewühlt, was geht dich das denn an? Du bist doch zum Predigen heute gekommen. Erzähl mal was über den Glauben. Ja, und das wäre völlig normal, denn die Frau in der Geschichte macht's genauso. Also unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr meint, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Daran kann man die hohe Kunst der Seelsorge Jesu sehen. Er geht im Gespräch nur so weit, wie die Frau auch bereit ist, mitzugehen. Und er hütet sich vor gewaltsamen Übergriffen auf die Seele der Frau, denn das wäre viel zu schmerzhaft und nicht heilsam. Unsere Seele kann nämlich immer nur so ein ganz kleines bisschen solcher Wahrheit ertragen. Aber da, wo sie in der Weise, wie Jesus es hier tut, ausgesprochen ist, da tut sie dann aber auch ihre Wirkung und da verändert sich etwas. Für mich bekommt der Satz Jesu, die Wahrheit wird euch frei machen, immer mehr an Bedeutung. Denn erst wo die Wahrheit auf dem Tisch ist, kann sich dann auch etwas verändern. Und umgekehrt, wo die Wahrheit auf dem Tisch liegt, da ändert sich auch etwas. Ja, es sei denn, man schlägt einem die Wahrheit wie eine Keule um die Ohren. Ja, da verändert sich dann natürlich nichts. Und an dieser Stelle merken wir jetzt vielleicht, warum Jesus nicht gleich Halleluja gerufen hat, als sie ihn bat, gib mir doch von diesem Wasser. Ja, denn was hätte Jesus ihr dann zu diesem Zeitpunkt geben können? Nein, erst wo wir zu unserer Wahrheit gekommen sind, das heißt erst wo uns klar ist, wonach wir eigentlich dürsten, können wir Jesus auch bitten, uns das zu geben. Vorher können wir eigentlich immer nur ganz abstrakt von einem erfüllten Leben reden, ohne dass wir aber konkret sagen könnten, was wir damit eigentlich meinen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, die Wahrheit ist die Voraussetzung für das Leben. Kann es sein, dass wir, gerade wir Christen, gerne das Leben haben möchten ohne Wahrheit? Dass wir gerne erfülltes Leben haben möchten, ohne unsere Lebenswunden offen zu legen, unsere Sehnsüchte, geschweige denn uns mit ihnen auseinanderzusetzen? Meine Erfahrung ist jedenfalls, dass es in der Gemeinde immer noch viel, viel leichter ist zu sehen, was bei dem anderen alles nicht in Ordnung ist und der Veränderung bedarf, aber von sich selber zu reden und versuchen zu sagen, wo man selber mit großen Schwierigkeiten hat und zu gucken, wo sind denn bei mir eigentlich die Wundenstellen, das ist doch sehr viel schwieriger, Und das macht ja auch Angst, denn solche Offenheit, die kann natürlich auch missbraucht werden. Wer sich öffnet, ist verletzlich. Deshalb träume ich von einer Gemeinde, in der man sich das leisten kann, über seine Wunden, über seinen ungestillten Lebensdurst auch zu reden. In der man kommen kann und sagen, ja, ich habe 5 Männer gehabt und mit dem ich jetzt zusammen bin, das ist auch nichts. Und wenn man dann nicht mit Moral und Gesetzen bombardiert werden würde, sondern wenn man dann spüren dürfte, hier darf ich sein. Hier darf ich das sagen. Hier darf ich sein mit meinen Lebenswunden, mit meinen Ängsten. Hier bin ich angenommen. Und hier muss ich nicht alles unter der Decke halten. Und hier merke ich, mit dem, was ich hier offenbare von mir, wird auch gut umgegangen. Wie befreiend, wie wohltuend könnte eine solche Gemeinde sein, wie lebendig. Liebe Gemeinde, die Frau am Jakobsbrunnen ist ja zu ihrer Wahrheit nicht alleine gekommen. Sie brauchte Jesus. Sie brauchte das Gespräch mit ihm. Und auch wir kommen in der Regel zu unserer Wahrheit nicht alleine. Auch wir brauchen den Geist Jesu, der unseren Lebensdurst aufdeckt und stillen möchte. Und wie wirkt der Geist Jesu? Was glauben wir? Was bekennen wir? Ja, durch uns, durch seine Leute, durch Menschen, die ihm nachfolgen, möchte der Geist Gottes in Menschen wirksam werden. Aber damit er das kann, ist es nötig, dass wir seinen Geist nicht dämpfen, indem wir uns etwa so verhalten wie die Frauen, die abends zum Brunnen kamen und sich über die Samariterin mit dem unmoralischen Lebenswandel schier das Maul zerrissen, anstatt ihr so zu begegnen, wie Jesus es tut. Wo wir das aber nicht tun, verhindern wir, dass die Wahrheit ans Licht kommen darf und dass Menschen in einem positiven Sinne zu ihrer Wahrheit kommen können. Aber ohne Wahrheit kann unser Leben nun einmal nicht gedeihen. Ohne Wahrheit gibt es kein erfülltes Leben. Aber wo die Wahrheit die Chance hat, ans Licht zu kommen, da wird sich etwas verändern, denn da kommt etwas in Gang, wie eine Quelle, die man plötzlich auftut. Wenn die Wunden freigelegt, wenn der Lebensdurst nicht mehr so diffus und unbeschreiblich ist, sondern wenn man auf einmal ganz konkret sagen kann, ja, das ist es, das fehlt mir, dann kommt ein verändernder Prozess in Gang. Manchmal wie von alleine, wie bei der Frau in der Geschichte. Nicht, dass sie schon alles kapiert hätte und wüsste, wie es jetzt weitergeht und wo es lang geht, aber die Richtung ist für sie klar. Das ist ja ein sehr schönes Ende der Geschichte. Sie, die zum Wasserholen gekommen war, lässt ihren Krug stehen. Ja, das alte Wasser aus dem Brunnen der Väter ist auf einmal für sie unwichtig geworden. Sie, die in der Mittagshitze gekommen war, damit sie nur ja niemandem begegnet, läuft jetzt in die Stadt hinein zu denen, die über sie tratschen. Was für eine starke Frau. Und dann sprudelt es nur so aus ihr heraus. Sie hat auf einmal wirklich was zu erzählen, etwas, was von denen noch keiner erlebt hat. Kommt her und seht doch den Mann, der alles weiß, was ich getan habe. Und sie kann auf einmal zu sich stehen. Sie kann zu sich stehen, zu sich und ihrer Geschichte. Und zwar deswegen, weil sie jemanden gefunden hat, der sie angenommen hat, mit ihren Verwundungen, mit ihren Ängsten und mit ihren Hoffnungen. Weil sie jemanden gefunden hat, der sie nicht nötigt, sondern ihr die Zeit lässt, die sie braucht, um zu ihrer Wahrheit und damit zu ihrem Leben zu finden. Aber nicht immer geschieht das alles so wie von selbst, wie von alleine, wenn uns der Geist Jesu unsere tiefe Sehnsucht aufgedeckt hat, sondern oft ist dann noch ein weiterer Schritt nötig, nämlich, dass wir Jesus dann bitten, uns diese Sehnsucht auch zu erfüllen. Das, wonach wir sehnlichst dürsten, auch zu schenken. Und auch hier habe ich den Traum, die Hoffnung, dass wir Christen das tun, dass wir füreinander beten, und zwar ganz konkret, und einander dann im Namen Jesu segnen. Und wenn wir das tun würden, ohne diesen schwierigen und schmerzhaften Schritt der Wahrheitssuche, der Auseinandersetzung mit unseren Lebenswunden und den dahinterstehenden Sehnsüchten zu überspringen, wenn wir das tun würden, dann würden wir, glaube ich, immer weniger das Gefühl haben, dass der Glaube irgendwie etwas Abstraktes, etwas Lebensfernes sei. Nein, der Geist Jesu ist nicht nur lebendig, er macht auch tatsächlich lebendig. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was das ganz konkret heißt, erzählt die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus Christus ist der Weg. Sein Geist kann uns wirklich helfen, den Weg zum Leben, den Weg zum Lebendigsein zu finden. Er ist die Wahrheit. Der Weg zum Leben führt immer über die Wahrheit. Und darum arbeitet der Geist Gottes, der Geist Jesu, auch aufdeckend. Das heißt, zur Wahrheit gehören auch unsere Verletzungen, unsere Fehler und Irrtümer und die darin verborgenen Sehnsüchte. Und nur wo diese ans Licht kommen dürfen, ist dann auch Heilung möglich und der Weg zum Leben frei. Er ist das Leben. Was an Lebensdurst, an tiefer Sehnsucht in unserem Leben offenbar geworden ist, das möchte der Geist Jesu uns auch schenken. Was ihr in meinem Namen bittet, das wird euch Gott geben, sagt er. Mögen wir, liebe Gemeinde, der Wahrheit unter uns viel Raum geben. Denn ich glaube, ich bin davon überzeugt, in einem Klima, wo wir unsere Verletzung, wo wir unsere Sehnsüchte, unser Scheitern aus Angst verleugnen müssen, da verliert unser Glaube mit der Zeit seine lebensverändernde Kraft und schmeckt dann am Ende tatsächlich wie abgestandenes Wasser. Da kommt es dann zu dem in der Kirche ja oft beklagten Widerspruch zwischen Glaube und Leben. Die Wahrheit unter uns hat aber nur dann eine Chance, wenn wir einander mit der Liebe und mit der Barmherzigkeit begegnen, mit der Jesus dieser Frau am Brunnen begegnet ist. Geben wir uns also nicht zufrieden mit abgestandenem, mit fauligem Wasser. Jesus möchte uns so viel schenken. Er sagt, wenn ihr von dem Wasser trinkt, das ich euch gebe, dann werden in eurem Innern Ströme lebendigen Wassers fließen. Denn so sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und auch das Leben. Amen.